Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und herzlich willkommen im Competence Center Rheintal. Es ist dies die 36. Innovation Night. Wir haben uns im Vorfeld schon als Veranstalter sehr gefreut auf den heutigen Abend aus zweierlei Gründen. Einerseits, weil wir mit Abt Gregor oder im weltlichen Namen Gregor Ulrich Henkel Donnersmarck eine sehr interessante Persönlichkeit hier zu Gast haben und zweitens, weil wir von Ihnen, meine Damen und Herren, 137 Anmeldungen bekommen haben und es ist im aktuellen Tohuwabohu der Vorweihnachtszeit und sonstigen Veranstaltungsmarathone ein sehr schönes Ergebnis. Vielen Dank dafür. Es sind heute sehr viele bekannte Gesichter hier, also Leute, die schon sehr oft bei der Innovation Night waren. Ich sehe aber auch ein paar neue, junge Gesichter und deswegen möchte ich kurz ein bisschen was noch sagen zur Innovation Night. Für die von Ihnen, die es noch nicht wissen, die Innovation Night ist eine Veranstaltungsreihe von 5 verschiedenen Organisationen. Es sind dies die Prisma Unternehmensgruppe. Ich darf da begrüßen Diplom-Ingenieur Bernhard Oelz. Guten Abend. Die Wirtschaftsstandort Vorarlberg GmbH, Manuela De Pretis, hallo. Die Fachhochschule Vorarlberg, da darf ich begrüßen Diplom-Ingenieur Regine Bolter. Von der Industriellen Vereinigung Vorarlberg ist hier Magister Katharina Graf. Und von unserem Medienpartner Vorarlberger Nachrichten Nadia Rona. Jetzt für die, die eben noch nie bei der Innovation Night waren, ganz kurz, was ist das Ganze? Also das hat man vor inzwischen 11 Jahren gegründet. Das ist schon recht erstaunlich, weil Veranstaltungsreihen sich normalerweise nicht so lange halten. Aber schon damals war das Ziel, Innovation aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und so Impulse zu geben für den Wirtschaftsraum Vorarlberg und neue Perspektiven zu ermöglichen auf dieses große Feld der Innovation, des Neuen, des Unternehmertums. Und da gab es sehr viele verschiedene Zugänge zu diesem Thema bisher. Ich habe mir das gerade in Vorbereitung auf heute Abend ein bisschen rausgesucht, welche Experten schon alle zu Gast waren. Das waren Hochschulpräsidenten, Thinktankleiter, Forscher im Bereich Bevölkerungsentwicklung, Trendanalystinnen, Experten für Mitarbeitermarketing, CEOs von Industrieunternehmen, Social-Media-Experten, Entwicklerinnen von nachhaltigen grünen Geschäftsideen, Tourismusberater, Professoren für Technologiemanagement und Experten für Entwicklungszusammenarbeit. Also wirklich ein sehr großer, bunter Strauß. Und um in diesem Bild zu bleiben, dieser bunte Strauß wird heute noch ein bisschen bunter und wird euch eine ganz seltene und rare Pflanze dazu bekommen. Nämlich den heutigen Redner, den ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Es ist Abt Gregor Ulrich Henkel von Donnersmarck. In seiner ersten Laufbahn war er bei Henkel. Also er hat zuerst... Entschuldigung. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also nochmal von vorne, Welthandelsstudium und dann eingetreten beim Logistikunternehmen Schenker. Und dort waren sie 5 Jahre und haben sich hochgearbeitet, eben eine gute Laufbahn gemacht. Zum Schluss waren sie Geschäftsführer von der spanischen Schenker-Niederlassung. Und dann gab es eine zweite Laufbahn, nämlich 1977 als Novize begonnen im Zisterzienserkloster Heiligenkreuz. Und wir haben uns vorher ganz kurz unterhalten, wie kommt man jetzt von Schenker zu den Zisterziensern? Das ist ja kein ganz typischer Weg. Und die Antwort hat 3 Gründe. Das war einerseits die Papsttreue und dann einen Grund, den finde ich sehr charmant, nämlich sie hatten das Gefühl, dass sie von ihrer Spiritualität unter ihrem Standard leben, in ihrem weltlichen Beruf. Und dann war es noch einfach die, die andauernde Beschäftigung mit Spiritualität, mit Glaube und Religion, die halt nicht so zu erfüllen war im alten Job. Also dieser große Wechsel und dann dort auch wieder sozusagen Karriere gemacht. Schlussendlich waren sie Abt von Heiligen Kreuz und seit ihrer Emeritierung dort jetzt als Brückenbauer zwischen Werten, Spiritualität und Wirtschaft, Buchautor, Referent. Und wir freuen uns auf einen Vortrag heute. Ein kleines Detail noch für die Cineasten unter Ihnen. Vielleicht kennen Sie den Neffen von Abt Gregor, vielleicht eine Spur besser. Das ist nämlich Florian Henkel von Donnersmarck, der Oscar-Preisträger, Filmemacher. Das finde ich auch noch eine nette Geschichte. So, ich darf Sie bitten um Ihre Ausführungen. Sie, meine Damen und Herren, bitte ich, Ihre Fragen gut zu merken. Bis zum Ende des Vortrags, wir werden doch dort noch eine Fragenrunde machen. Und wünsche ich Ihnen jetzt mal gute Unterhaltung und gute gedankliche Anregungen für Ihr weitere Zeit im Advent. Bitte schön.
Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als erstes danke ich für die Einladung, die ich also durch die Firma Prisma und die Veranstalter von hier bekommen habe. Es ist für mich eine Freude in Vorarlberg, wo ich spüre, dass stärker als im Restteil Österreichs unternehmerisch und wirtschaftliches Handeln gepflegt ist und vorhanden wird. Gleich zu Ihrer Beruhigung. Haben Sie keine Sorge, dass ich also als Bettelmönch oder Befreiungstheologe hier eine Wirtschaftsschelte abführe, sondern ich verstehe mich wirklich als Brückenbauer, als jemand, der auch in der Wirtschaft helfen will, dass das also vielleicht noch besser geht, als es bisher vielleicht ein bisschen holprig, wie Sie wissen, was ich meine, vor sich geht. Ich möchte zweitens sagen, dass ich also die Anmoderation sehr charmant gefunden habe. Ich möchte es trotzdem noch mal in die richtige Reihenfolge bringen, damit ich nicht missverstanden werde. Also das Erste war, und ich könnte mir vorstellen, dass ich da doch bei Ihnen auch Verständnis dafür finde, ich war niemals in einem katholischen Internat oder sowas, sondern ich war auf ganz weltlichen Schulen, war aber von meiner Familie her, meinen Eltern her, doch sehr kirchlich und religiös erzogen und stellte nach einigen Jahren fest, dass ich religiös unter meinem Niveau lebe. Das war also ein Defizit, wo ich das Gefühl hatte, da muss ich etwas tun. Und der Schritt ins Kloster, wo man also durch Glockenzeichen zum Gebet gerufen wird und die Mitbrüder schauen, wieso ist er denn nicht da und wo man also sehr geordnet wird, war für mich der richtige Weg. Das Zweite war ein Überfluss, ein zu viel, hatte ich das Gefühl, dass mich die erstaunlichsten Menschen immer gefragt haben, ja, was ist mit Glauben und Religion und diesem Papst und was weiß ich alles. Und ich also als Maulheld, ohne, sagen wir, vom Inneren her zu sagen, ja, ich lebe das ja auch, sondern ich war da ein bisschen schlampig. Aber die große Rede habe ich schon geführt. Sie sind heute Opfer als Adressaten meiner Rede, dieses Überflusses an Bereitschaft, Dinge, die mir wichtig sind, auch ins Wort zu bringen. Und das letzte Motiv gebe ich zu, aber es war das dritte von den Motiven, das war also Mitte der 70er Jahre und der damalige Papst Paul VI. Inzwischen in der Kirche selig gesprochen, aber wurde natürlich sehr heftig kritisiert. Und ich hatte damals das Gefühl, ich weiß über den Papst mehr als die Journalisten und ich möchte irgendwie ein Zeichen der Solidarität setzen und möchte zeigen durch meinen Lebenseinsatz, wo ich hingehöre, eben auch zu dieser konkreten Kirche mit dem Stellvertreter Christi und Nachfolger Petri. Ich war dann sehr glücklich, wie ich den Ordensnamen Gregor bekommen habe. Ulrich ist mein Taufname, Ordensname Gregor. Im Jahr 2007 hat mich der Papst in Heiligenkreuz besucht, auf meine Einladung hin. Meine Lebenswette ist aufgegangen. Was kann man in dieser Hinsicht noch mehr erleben? Der andere Papst natürlich, aber trotzdem, es war ja nicht nur die Person, sondern es war das, die Institution. Vielleicht noch etwas zu diesem Defizit. Ich möchte ausdrücklich betonen, das war für mich der richtige Weg, ins Kloster zu gehen und mich ordnen zu lassen. Ich bewundere aus ganzem Herzen und ermuntere alle Menschen, die in einem wirtschaftlichen Beruf mit Ehe und Familie und vielleicht mit sonstigen noch Engagements in Familie oder sonstigen kulturellen Bereichen, sozialen und trotzdem ein geregeltes religiöses Leben zustande bringen. Ich habe es nicht zustande gebracht, also war es in gewisser Hinsicht eine Flucht, aber eine Flucht sozusagen, um was Besseres für mich zu erwischen. Aber ich möchte meine Bewunderung und meine Freude darüber ausdrücken, dass ich viele Menschen kenne, die das in einem vernünftigen Gleichgewicht zustande bringen. Wobei, und damit bin ich eigentlich schon beim Thema, gute Ehe und Familie zu führen, ja ohnehin schon sehr religiös ist, aber auch gutes Wirtschaften, meiner Ansicht nach, ein religiös gutes Werk ist. Ich schaue noch mal auf bestimmte Zettel. Ja, wir haben heute Mittag in den Nachrichten gehört, dass also inzwischen auch klar wird, dass offensichtlich die Regierung in der Frage Hypo Alpe Adria versagt hat. Ich bin in Kärnten aufgewachsen, dort sieht man diese Dinge, wenn dann zum Beispiel auf Bestechungsbasis ein Stadion gebaut wird, das auf Jahrhunderte eine Umweltsünde darstellen wird. Ich halte den Staat für einen schlechten Unternehmer. Die ganze Katastrophe bei Hypo Alpe Adria beginnt mit Haftungen durch das Land. Ich bin also Diplomkaufmann und daher sehr für das Privatwirtschaftliche und ich spüre, dass das in Vorarlberg eine existenzielle Basis hier hat. Und indem dann wiederum Entscheidungen, die ein Unternehmer niemals verzögern hätte dürfen, in der Politik natürlich durch so und so viele Blockaden zustande gekommen sind, ist das also schiefgelaufen. Ein Abgrund von Nachlässigkeit und zum Teil wohl doch auch wirklich verbrecherisch. Wir kennen die Fälle von Lehman Brothers und von Herrn Madoff. Überall dort begegnen uns Fälle. Und jetzt kommt das Schlimme. Die mediale Vermittlung dieser Dinge ist natürlich immer eine Multiplikation. Das heißt, only bad news are good news. Und wo immer etwas in der Wirtschaft schiefläuft, ist dann in den Medien der Eindruck, ja, die ganze Wirtschaft ist kriminell. Und vor diesem Hintergrund kamen im letzten Winter zwei Herren zu mir von einem Verlag, der dem Wirtschaftsmagazin Format irgendwie nahesteht. Das ist ein Wirtschaftsmagazin in Österreich und sagten mir, sie möchten mit mir ein Buch machen. Das Buch soll den Titel haben, Cash mit Gott. Naja, Sie können sich vorstellen, ich war natürlich erst einmal zutiefst erschrocken und sagte mir, also so einen Titel kann ich mir schwer vorstellen. Das ist ja fast obszön, den lieben Gott mit Cash in Verbindung zu bringen. Dann haben mir die beiden Leute erklärt, um was es ihnen geht. Nämlich darum, und jetzt spüren Sie, wo ich innerlich stehe, dass sie sagten, wir müssen doch Menschen Mut machen, in der Wirtschaft positiv zu arbeiten. Und zwar Menschen mit Idealen, Menschen mit einem Bezug zu Werten, mit Bezug zu einem menschlichen System. Und wir müssen denen Mut machen, indem wir sagen, wenn du das tust und auch noch Profit machst, Cash, dann ist das nichts Schlechtes. Und ich habe gefunden, ich will mich dieser Herausforderung stellen als Diplomkaufmann und Magister der Theologie, als ehemaliger Manager und dann also in den priesterlichen Beruf gekommen, das herauszuarbeiten. Es war ein zweites Motiv, das ist im zweiten Titel des Buches dann enthalten, Vermögenstipps eines Geistlichen. Klingt natürlich auch ganz herzlich, dass dann also ein Pfarrer und Mönch den Börsenguru spielt. Will ich nicht tun. Ich möchte Ihnen dann im Weiteren erklären, um was es mir dabei geht. Die Frage nach dem Wirtschaften, jetzt also für einen Unternehmer und ein Unternehmen, bedeutet meiner Ansicht nach, dass wenn jemand, naja, vielleicht noch zum Buchtitel ganz am Schluss, ich habe ja, seitdem ich nicht mehr als Abt regiere, einen Oberen, einen Vorgesetzten. Das ist mein lieber Mitbruder, Abt Maximilian, der das Kloster ganz, ganz großartig weiterführt. Und als ich dem dann um die Druckerlaubnis bat, ein Geistlicher muss das Imprimatur seines Oberen erhalten, dass er das Buch drucken darf, sagte er, ein Buch mit dem Titel Cash mit Gott gebe ich keine kirchliche Druckerlaubnis. Lass es ohne kirchliche Druckerlaubnis drucken. Das kam aber für mich wiederum nicht in Frage, weil dann spürt man ja schon den Scheiterhaufen irgendwo knistern. Also habe ich nochmal mit dem Verlag gesprochen, verhandelt. Ich dachte schon, ich bin unterlegen. Und genau in einem Moment, wie ich mit meinem Abt im Auto wohin gefahren bin, kam der Anruf auf Mobiltelefon. Meins ist ausgeschaltet, ich hoffe, Ihre auch. Dass also der Titel heißen soll, Geld verdienen auf die gute Art. In der Absicht, Menschen Mut zu machen, in der Wirtschaft zu arbeiten und nicht zu glauben, dass das von vornherein verbrecherisch, falsch, sündhaft und so weiter ist. Sicherlich ist meine Zeit in der Wirtschaft in den 70er Jahren eine andere Zeit gewesen als heute. Trotzdem kann ich also versichern, dass ich niemals das Gefühl hatte, in dieser Zeit, wo ich erfolgreich, ich bin nicht aus geschäftlicher Verzweiflung ins Kloster gegangen, um das noch nebenbei zu sagen. Ich wurde nie dazu gedrängt, obwohl ja die Speditionsbranche nicht unbedingt den besten Ruf hat. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich in irgendeinem Punkt gezwungen war, etwas zu tun, das ich mit meinem Gewissen, mit meiner Verantwortung als Christ nicht hätte vereinbaren können. Und das muss wieder die Regel werden und es darf nicht durch diese falschen Elemente in der Wirtschaft und die dann natürlich extreme Berichterstattung in die falsche Richtung gehen. Dass der Titel, na, das ist jetzt noch nicht da, aber das, Sie haben es auf der Einladung gesehen, der Titel meines Vortrages lautet Ora et Labora, also Gebet und Arbeit, eine sinnvolle Zusammenfassung, auch wenn es so nie in der Benediktsregel drinsteht, der Regel des heiligen Benedikt vor 1500 Jahren. Ich schreibe das mit dem Computer Ad, damit es also der aktuelle Bezug zur heutigen Zeit stärker wird. Und ich gehe davon aus, dass wir die Probleme, die in der heutigen Wirtschaft bestehen und entstehen, nur lösen werden, indem wir sie aus dem Ora lösen. Bitte haben Sie keine Angst, ich will also den Begriff des Ora ganz weit verstanden wissen. Das soll nicht heißen, dass Sie jetzt alle nur mehr Rosenkranz beten und fromme Andachten besuchen. Der Advent ist vielleicht eine gute Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten. Was ich damit meine, ist, dass wir die Dinge nicht allzu pragmatisch, nicht allzu utilitaristisch und kurzfristig vornehmen sollten, sondern aus einer tiefen Meditation, einem philosophischen Nachdenken über die Grundprinzipien und hier uns klar werden, wo denn der Ansatzpunkt ist. Und der Ansatzpunkt meiner Ansicht nach ist das Menschenbild. Welches Bild haben wir vom Menschen in der Wirtschaft? Und wir werden das heute insbesondere also einschränken und speziell zuspitzen auf denjenigen, der verantwortlich in der Wirtschaft tätig ist, als Manager, Unternehmer, Eigentümer. Oder am Schluss sogar, Untertitel des Buches, der reich geworden ist und sich jetzt fragt, wie kann ich denn reich sein und trotzdem vor Gott gerechtfertigt werden. Das berühmte Kamel- und Nadelöhr-Problem. Ich scheue mich nicht davor, das dann auch noch anzugehen. Also der Titel des Vortrages bedacht als Aufruf in der Wirtschaft, nicht nur vom Wechselkurs und vom Kollektivvertrag und der Inflationsrate und den Absatzzahlen auszugehen, sondern von dem, um was es geht, um den Menschen. Der Heilige Vater, Papst Franziskus, hat vor wenigen Tagen in Straßburg gesagt, es muss in der Politik auch, und von der sind wir in gewisser Hinsicht natürlich immer auch in gewisser Hinsicht abhängig und begleitet und umrahmt, es muss wieder um die Würde des Menschen gehen. Und nicht um ein rein pragmatisches Vorgehen, das nur mehr sich aus Einzelbestandteilen der Mausklick und schnellen Kommunikation besteht, sondern wirklich von den Prinzipien her die Dinge durchleuchtet. Ich habe mir dort einen Flipchart aufstellen lassen, der steht jetzt so weit weg und ich müsste dann dort zeichnen und das sehen Sie wahrscheinlich gar nicht. Ich gehe davon aus, dass wenn jemand als Unternehmer oder Manager oder auch wenn Sie wollen, Eigentümer einer Firma tätig ist, er Profit machen will. Und ich glaube, dass dieser Anspruch, Profit zu machen, nicht nur als Erfolgserlebnis für ihn sinnvoll ist, sondern dass das eine sinnvolle Differenzgröße ist zwischen Aufwänden und Erträgen, die wichtig sind. Aber der Profit ist nicht das einzige Kriterium, nach dem ein Unternehmen zu bewerten ist, sondern es sollten schon davor in dem Geschehen des Unternehmens selbst, vielleicht mit guten Vereinbarungen zwischen Unternehmern auf Basis, nicht immer nur das Gesetz, da sind ja viele Vorschriften da, aber wir wissen alle, dass die staatliche Regulierung nicht das Optimale ist. Aber ich glaube doch, dass wir wieder neu entdecken müssen, dass ein Unternehmer, ich fange mal an der überraschenden Seite an, dem Aktionär eine Dividende verpflichtet ist zu erwirtschaften. dass zweitens zwischen Management und Labor, zwischen den Führenden und den Mitarbeitenden, ein gutes Betriebsklima besteht, dass man hier sich wirklich bemüht, allen Menschen im Unternehmen in würdiger Weise zu begegnen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich, wie es Papst Johannes Paul II. In seiner Enzyklika Laborem Exercens ausgedrückt hat, jene Enzyklika, die er verkünden wollte und vom Ali Akça niedergeschossen wurde, er konnte es dann viele Monate später erst verkünden, in dieser Enzyklika, wo er eine Theologie der Arbeit entwickelt, geht er davon aus, dass der Mensch sich in seiner Arbeit selbst verwirklichen darf. Ein schwieriges Wort, denn es kommt heute in manchen Bereichen, also der Ehe und der Familie und dem menschlichen Zusammen, aufgrund der beanspruchten Selbstverwirklichung sehr oft zu unangenehmen Randerscheinungen, die die Kirche wohl auch kennt. Aber der Mensch hat einen Anspruch darauf, in der Arbeit die Möglichkeit zu finden, sich selbst zu verwirklichen. Und alles, was dem Arbeitsplatz also attraktiver macht und wegschiebt von irgendeiner reinen maschinellen Tätigkeit und ihn zum Mitarbeiter, zu jemandem, der mit dem Unternehmen denkt, macht, ist gut und richtig. Jetzt kommt die Schnittstelle, die mir als Diplomkaufmann natürlich ganz besonders wichtig erscheint, und das ist die Schnittstelle zum Kunden. So wie der Spediteur, ich freue mich, einen alten Speditionskollegen, dem ich auch ein Buch verdanke, das er mir geschenkt hat, hier in den Reihen zu sehen, unterschiedliche Firmen, aber trotzdem Spediteursverbindung, dass das Unternehmen dem Kunden eine gute Ware oder eine gute Dienstleistung des Spediteurs zu erbringen hat, zu einem richtigen Preis. Natürlich muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass der Preis ein wichtiges Element ist und eine Disminuendo-Lizitation im Preisgefüge allen schadet. Wir erleben das in einigen Bereichen ja erschütternd, dass die Preise in den letzten Jahren in manchen Bereichen zurückgegangen sind und dabei dann aber auch die Qualität unter die Räder kommt. Also, der Kunde ist König, er soll mit einem guten Produkt zu einem fairen Preis bedient werden. Die Firma kauft auch ein, jetzt nicht nur im Sinne der Arbeitskräfte, die es verwendet, sondern hat Lieferanten. Auch diese haben einen Anspruch, fair behandelt zu werden. Es ist ein gutes Zeichen, dass vor einigen Jahren bei VW ein spanischer Manager, der angeblich dieser theologischen Untergruppe, dem Opus Dei, nahegestanden ist, darauf will ich mich jetzt aber nicht einlassen, er hat Lopez geheißen, dass er die Lieferanten auf eine Art und Weise behandelt hat, auch im Sinne dieses Preis-Disminuendo, dass nach einer gewissen Zeit das Unternehmen zum Stillstand kam. Er wurde gefeuert. Und Volkswagen hat wieder versucht, mit seinen Lieferanten neue, faire Beziehungen aufzubauen. Ich bin mir im Klaren darüber, dass natürlich bei allen wirtschaftlichen Verhandlungen und Preisen jeder versucht, seinen Teil zu finden. Trotzdem glaube ich, dass es möglich sein muss, in dieser Art und Weise miteinander umzugehen, dass man leben kann. Leben und leben lassen im Sinne von unter einer bestimmten Grenze geht es nicht und alles andere muss gemeinsam akkordiert werden. Wenn dieses Unternehmen obendrein sich bemüht, die Schöpfung verantwortungsvoll zu behandeln, das ist das christliche Wort für Umweltschutz, Ökologie, Nachhaltigkeit. Diese Schöpfung ist uns anvertraut. Gott hat sie für uns gemacht, aber wir dürfen sie nicht kaputt machen. Das Raumschiff Erde darf nicht angebohrt werden, sodass es Löcher bekommt und kaputt geht. Dann sind wir alle kaputt. Es gibt also eine Schöpfungsverantwortung, die Nachhaltigkeit als Prinzip, die berücksichtigt werden muss. Man muss mit NGOs umgehen können, wo es notwendig ist. Man muss natürlich die Gesetze befolgen und vielleicht Agreements zwischen Unternehmen. Wenn all das geschehen ist, dann ist der Profit ein Gott wohlgefälliges Objekt. Der Profit als Belohnung, nachdem man dieses schwierige Gleichgewicht, diese schwierige Kombination, nahezu unmögliche Kombination von Elementen durchgeführt hat, ist der Profit ein von Gott gewollter, positiver Ertrag, den wir haben. Aber der Profit ist gut, aber er darf nicht der einzige Aspekt sein, nachdem ein Unternehmen bewertet wird, sondern es gibt die vielen anderen Aspekte, die ich Ihnen eben genannt habe. In diesem Geflecht aus Beziehungen zwischen Menschen, die im Unternehmen arbeiten oder mit dem Unternehmen Geschäftsbeziehungen haben, aus diesem Geflecht soll eben etwas Positives entstehen. Das Unternehmen als Begegnungsstätte von Menschen unterschiedlicher Art. Wo das heute zu schwer geworden ist, müssen wir uns bemühen, wo es nur geht, diese gute Atmosphäre in der Wirtschaft wieder herzustellen und wieder zu gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass vor 30 Jahren, wie ich in der Wirtschaft gearbeitet habe, das etwas humaner war, etwas angenehmer, auch weniger schnell die Kurzlebigkeit unserer Zeit. Natürlich sind Kommunikationsmittel gut und wichtig. Ich erinnere mich, ich war mal, da war ich schon im Kloster, am Hohen Markt in Wien bei Schenker, meine alten Kollegen dort besuchen. Da war gerade die neueste Entwicklung, war also das Faxgerät, schon wieder Steinzeit für uns. Und mir sagte die Sekretärin vom Magister Wieland, ja, man kann ja über nichts mehr nachdenken, weil es so schnell mit der Kommunikation geht. Dabei ist also der Computer inzwischen mit E-Mail und all den Dingen noch viel schneller geworden. Auch die Kurzfristigkeit in der Frage der Berichterstattung. Es ist falsch und wir müssen das versuchen wirklich zu bekämpfen, wo es geht, wenn in großen börsennotierten Unternehmen ein Quartals- oder auch ein Monatsbericht schon zum Wechsel der Vorstandsebene führt. Das ist einfach zu kurzatmig gedacht. Da kommt niemand mehr mit. Wir müssen imstande sein, langfristige Planungen. Wir sind als Europäer da, glaube ich, besser in der Lage als in den Vereinigten Staaten, die einen anderen Wirtschaftsstil haben. Das sollte man zum Beispiel auch respektieren. Die Amerikaner sollten die Europäer und die Europäer die Amerikaner respektieren und nicht in einer Richtung immer nur starren. Wir müssen alles so machen wie in den Vereinigten Staaten. Nein, wenn bei Ihnen der 14-Tages-Bericht schon zum Sturz des Managements führt, dann sollen die das machen. Ob es zum Erfolg führt, weiß ich nicht. Ich glaube, ein Unternehmen ist ein langfristiges, das auch langfristig eine Planung haben muss, die es ihm ermöglicht, wirklich mit Atem, mit Nachhaltigkeit, jetzt auf das Unternehmen bezogen, seine Wirtschaft zu gestalten. Wir leben alle von der Wirtschaft, nicht nur Sie, die sich hier als Manager, als leitende Unternehmer, als Führer von Unternehmen tätig sind, sondern alle Menschen, auch die Geistlichen und auch die Leute beim Roten Kreuz und was weiß ich wo, also ganz wirtschaftsfern, leben letzten Endes davon, dass die Wirtschaft funktioniert. Und wir müssen versuchen, sie in dieser Richtung besser zu gestalten und wieder auf ein Niveau zu bringen, wie vielleicht vor 30 Jahren. Ich habe mir eine Zeit lang Gedanken dazu gemacht, woher es denn kommen könnte, dass seit den 70er Jahren, wo ich gearbeitet habe, sich das Klima nicht nur in der Kurzfristigkeit, sondern auch in einer gewissen Brutalität so verändert hat. Und man kann sowas sicherlich nicht monokausal einfach erklären, aber ich habe einen Grund gefunden, der mir bedenkenswert erscheint, und zwar ist das Jahr 1989. Sie werden mir zustimmen, dass wir alle froh sind, ich als religiöser Mensch schon gar, dass dieses falsche System, ich komme noch gleich zum Markt, auch das ohne Markt geglaubt hat auszukommen und sozusagen nur die Bedarfsdeckung nach Planwirtschaft zum Ziel gehabt hat, dass dieses System verbunden dadurch natürlich mit einem totalen Ausfall der Demokratie, mit einem Nicht-Akzeptieren des Menschen in seiner Würde und in seiner kreativen Schaffenskraft, dass dieses System in sich selbst implodiert und zusammengebrochen ist. Wir waren ja im Westen, die Älteren von Ihnen werden sich erinnern, zutiefst überrascht und ganz fassungslos, dass dieses System, wo wir geglaubt haben, dass wir noch 10 Generationen damit uns würden herumstreiten müssen, plötzlich wuff, in sich zusammenfiel. Aber es kommt dann in der Rezeption, und manchmal sind ja die Dinge in der Rezeption dann auf eine ganz andere Art und Weise wirksam, wie man es nicht vermutet hat, im gedanklichen Verarbeiten dessen, was 1989 geschehen ist, kam an den erstaunlichsten Stellen immer wieder das Wort auf, ja, jetzt hat der Kapitalismus gesiegt. Und gegen diese Kurzdiagnose lege ich Einspruch ein. Ich bin mir im Klaren, dass wir ein freies unternehmerisches Wirtschaftssystem brauchen, in dem der Profit in der vorhin geschriebenen Weise da ist und wo auch der Markt funktioniert. Ich gehe aber auf den Markt noch einmal speziell ein. Aber, und wir könnten jetzt stundenlang darüber diskutieren, welche Wirtschaftsform wir als Kapitalismus bezeichnen. Ich möchte mal, um mir einen Pappkameraden aufzubauen, den ich dann erschießen kann oder watschen kann, wie Sie wollen, sagen, das, was ich unter Extremkapitalismus verstehe, ist ein Wirtschaftssystem, wo nur der Profit gilt und der Markt der Gott ist, der alles regelt. Und beides ist falsch. Der Markt ist nützlich, aber nicht heilig. Er soll funktionieren im Mittelbereich, wo also sich das Angebot, die Nachfrage begegnen, auch am Arbeitsmarkt in gewisser Hinsicht, soll der Markt funktionieren. Aber wenn wir sagen, er regelt alles und er ist Gott, der jedes Detail des Lebens hundertprozentig durchdringen vermarkten soll, dann ist da eine Häresie drin. Das entspricht nicht mehr dem Bild, wo der Mensch sich in Würde entwickeln kann. Denn das System des reinen Kapitalismus im 19. Jahrhundert, fast mehr aus der Kritik des Karl Marx ja eigentlich erst konzipiert, ist tatsächlich theoretisch, meine ganzen Professoren an der Welthandel haben uns das damals schon gesagt, aber auch empirisch widerlegt. Empirisch nämlich, weil die mehreren Wirtschaftskrisen im 19. Jahrhundert alle durch den liberalen Kapitalismus verursacht waren und auch die große Wirtschaftskrise um 1930 in dieser Art und Weise Auswirkung eines radikal bedingungslosen Turbokapitalismus war. Das, wofür ich plädiere, ist eine soziale Marktwirtschaft. Das Konzept hatten wir ja schon lange. Und natürlich gibt es Leute, die auch die soziale Marktwirtschaft Kapitalismus nennen. Ich möchte mich jetzt aber nicht eben auf eine zweisemestrige Vorlesung, was könnte man alles Kapitalismus oder kapitalistisch nennen, einlassen, sondern sagen, dort, wo der Markt der alleinbestimmende Gott ist und dort, wo nur der Profit gilt, ist es eine Wirtschaftsform, die wir dem Menschen gemäß nicht für verwirklichbar halten. Und ich habe das Gefühl, dass ausgehend von der falschen Analyse des Jahres 89, denn da hat überhaupt niemand gesiegt. Es war eine selbstverschuldete Niederlage. Und wir sollten wissen, dass das System, das sich in Europa eigentlich als das Bessere erwiesen hat, eine soziale Marktwirtschaft war. Wir haben das in Österreich in den 50er Jahren unter dem Titel Raab-Kamitz-Kurs gehabt. Wir haben in Deutschland den Wirtschaftsminister Ludwig Erhard gehabt, die sich alle auf die Freiburger Schule berufen haben, wo ein vernünftiges, freies Wirtschaften gefordert wurde, aber eben die soziale Verantwortung, heute würde man sagen auch die Schöpfungsverantwortung, nicht außer Acht gelassen worden ist. Hier liegt also meine Kurzanalyse, wieso es denn sein kann, dass wir tatsächlich uns hier in einen Kapitalismus haben hineintreiben lassen, der nicht mehr menschenwürdig ist. Wenn der Heilige Vater, Papst Franziskus, in seiner Enzyklika Evangelii Gaudium, die bitte keine Sozialenzyklika ist, sondern eine Enzyklika, die sozusagen Mut machen soll, das Evangelium wieder neu zu verkünden, sagt, esta economia mata, diese Ökonomie tötet, dann muss man eben sagen, ja, wenn wir diese Ökonomie tatsächlich als erbarmungslos und unmenschlich haben, aus dem Ruder laufen lassen, dann darf es nicht so sein. In meinem Büchlein, das leicht zu lesen ist, es hat keine Fußnoten und ist fast in Dialogform, Geld verdienen auf die gute Art, Vermögenstipps eines Geistlichen, dann werden Sie dort auch ein Kapitel finden, wo ich mich gerade mit den Aussagen von Papst Franziskus auseinandersetze und Ihnen Mut machen möchte, dass Sie sich nicht vom Papst als Unternehmer beschimpft wissen. Abgesehen von der freundlichen Einbegrüßung, wo also geschildert wurde, meine Kurzbiografie, muss ich noch einen Grund hinzufügen, warum ich in dieses Schnittgebiet zwischen Ökonomie und Theologie, Kirche und Wirtschaft gekommen bin. Wenn Sie meinen Familiennamen gehört haben, dann werden Sie richtig vermuten, dass das eine alte europäische adelige Familie. Es gibt keinen Adel mehr, ich weiß, ich bin in der Österreichischen Republik aufgewachsen, keine Sorge. Sie würden vermuten vielleicht, dass wenn man einer solchen Familie angehört, die Vorfahren Offiziere, Beamte, Diplomaten und eventuell Landwirte waren. Das war in meiner Familie eigentlich nie so, sondern es waren alles Bergbauunternehmer, Handelsleute, Industrielle. Und es hat also zwei Phasen gegeben, wo die Familie wirklich enorm reich wurde. Ich komme mit diesem, also das Jahr 45 hat uns allerdings in eine vollkommene Vermögenslosigkeit gebracht. Also da werden da die geschichtlichen Perspektiven wieder anders. Ich komme damit zum zweiten Teil, dem Untertitel meines Buches, Vermögenstipps eines Geistlichen. Und es stellt sich also jetzt die Frage, was Vermögen denn sein soll. Ich liebe das Wort Vermögen, weil das können Sie auch klein schreiben und dann heißt es, ich vermag etwas damit. Das heißt, derjenige, der das Geld als seinen Gott, als den Mammon ansieht, um das sich alles dreht, egal ob er de facto viel hat oder wenig hat, ist ganz wurscht, sicherlich ist der Reichtum die größere Gefährdung, weil man natürlich in Gefahr kommt, leichtsinnig damit umzugehen. Wenn aber jemand diesen Reichtum, übrigens gibt es das interessante Wort von Christi, machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Sogar der ungerechte Mammon kann also dazu dienen, Menschen etwas Gutes zu tun und sich damit, das ist jetzt nicht als Bestechung gedacht, sondern eigentlich als sozialer Einsatz des Vermögens. Das Vermögen heißt nach Aristoteles, und das ist in die katholische Theologie bei Thomas von Aquin mit eingegangen, nichts anderes wie Dynamis, Kraft, die Möglichkeit, etwas zu bewirken. Das heißt, derjenige, der auf seinem Vermögen herumsitzt und damit prasst und seine soziale Verantwortung nicht erkennt, ist derjenige, der den Gott Mammon anbetet. Derjenige, der mit diesem Vermögen in entsprechender Weise umgeht, ist gerechtfertigt, darf nicht verurteilt werden. Reich sein allein ist noch nicht sündhaft. Auf dem Reichtum sitzen bleiben und sozusagen den Reichtum konservieren, das ist nicht das Richtige. Es stellt sich natürlich die Frage, wie findet man da einen vernünftigen Mittelweg? Ich bin neulich mal in der Diskussion festgenagelt worden, ja, wann darf man sich denn was Schönes leisten? Natürlich darf man sich was Schönes leisten, aber ich würde eben sagen, wenn man 3 Krankenhäuser gebaut hat, dann darf man sich den ersten Rolls-Royce leisten. Also in einer gewissen vernünftigen Wahl und zwar auch mit dem Rolls-Royce nicht nur protzen, sondern sagen, das macht mir Freude und ich genieße das ein bisschen. Ich glaube, hier sollte man also eine, Sie spüren, wie wirtschaftsfreundlich ich bin, also vielleicht werde ich doch demnächst verbrannt werden. Also, wir haben in Österreich einen Unternehmer, ich war zufällig mit ihm in Klagenfurt, nicht in derselben Klasse, aber zur selben Zeit in der Schule, wir kennen uns seitdem, der Hans-Peter Haselsteiner. Er ist, glaube ich, nicht sehr gläubig, er hat ein enormes Vermögen geschaffen. Gehen wir noch einmal dazu, was denn eigentlich, wie kommt es denn zum Vermögen? Punkt 1, der Großteil der großen Vermögen in Österreich wird geerbt. Da liegt ein großer Punkt von vorhandenem Vermögen, das über Generationen weitergegeben wird. Ich kenne Menschen, die durch Erbschaft reich geworden sind, vermögend geworden sind und habe aber doch das Gefühl, dass bei ihnen doch auch der Impuls, ich muss damit Gutes tun, vorhanden ist. Das zweite ist eine tolle Erfindung. Bill Gates, ein Teil von Ihnen wird so wie ich Microsoft nützen und sagen, ja, manchmal ärgere ich mich drüber, wenn es nicht so will wie ich oder ich zu blöd bin dafür, aber im Prinzip eine tolle Erfindung, der soll auch dafür was einstecken. Das dritte wäre ein großer Künstler. Viertens eine unternehmerische Leistung. Aber ich war noch beim Hans-Peter Haselsteiner. Der Hans-Peter Haselsteiner hat, bei Fußballern übrigens bin ich ganz gegen großes Vermögen. Ich glaube, da sind wir im Sport doch einer falschen Entwicklung unterlegen. Hans-Peter Haselsteiner hat durch Erbschaft seiner Frau ein Unternehmen vorgefunden und durch unternehmerische Tüchtigkeit auf ein Mehrfaches hinaufgesteigert. Die Strabag ist heute ein europäisches großes Unternehmen. Sie haben natürlich in unserer momentanen wirtschaftlichen Krise auch ihre Schwierigkeiten. Aber er verwendet seinen Reichtum nicht dafür, damit zu prassen, sondern er unterstützt den Jesuitenpater Sporschil in seinen sozialen Projekten in Bukarest und in Moldawien. Er geht dort selber hin, krempelt die Ärmel hoch und versucht mitzuarbeiten, um sozusagen sich selber auch damit einzubringen. Er fördert die Festspiele in Erl, in Tirol, glaube ich. Er rettet jetzt die Esselkunstsammlung für Österreich. Also hier ist was Richtiges geschehen. Bill Gates hat sozusagen seine Tochter in ihrem Einverständnis enterbt. Also sie kriegt natürlich eine gute Ausbildung und sie kriegt ein Startkapital. Aber das gigantische Vermögen dieses Bill Gates geht nicht an sie, sondern in die Bill Gates Stiftung. Und dort versucht Bill Gates weltweit Projekte zu fördern, die ihm wichtig sind. Nicht alle Projekte des Bill Gates kann ich als katholischer Geistlicher gutheißen, weil er in Fragen von Empfängnisverhütung und Geburtenregelung Projekte fördert, die ich nicht von vornherein gut finde. Aber sein Ansatzpunkt, ich will mit meinem Vermögen etwas Positives bewirken, ist richtig und gut. Und ich würde also sagen, hier sind, ich habe in meinem Buch einen Fehler begangen oder leichtsinnig etwas gesagt, wozu ich aber in gewisser Hinsicht doch stehe, als Negativbeispiel für den falschen Umgang mit dem Reichtum, habe ich zuerst natürlich den von mir heiß geliebten, aber im Prinzip natürlich falschen Onkel Dagobert Duck erwähnt, der also in seinem Geld baden will und es nur gegen die Panzerknackerbande verteidigt. Und dann habe ich einen Leichtsinn gemacht. Ich habe nämlich gesagt, Paris Hilton scheint mir mit dem ihr zugeteilten Vermögen an der Riviera und mit Kleidern und mit Luxus und so weiter nicht richtig umzugehen. Alles, was prassen und prunken ist, ist, glaube ich, falsch. Ich kenne sehr reiche Leute, die unglaublich bescheiden auftreten und nichts von diesem Prunk um sich herum sichtbar machen. Aber das Buch war erschienen und ich bekam ein paar Wochen später ein E-Mail von der Hilton-Stiftung, wo mir klargemacht wurde, also der Großvater dieser Dame hat mit diesen Hotels ein enormes Geld gemacht und hat das Geld in eine Stiftung eingebracht, in der sehr viel Gutes geschieht. Dass die Enkelin noch immer so viel als Prozentsatz davon bezieht, dass sie vielleicht mit dem Geld nicht in vorbildlicher Weise umgeht und nicht bescheiden genug bleibt, ist bedauerlich, aber ändert nichts daran, dass das eigentliche große Vermögen von Hilton in der richtigen Art und Weise angewendet wird, als Vermögen, als Tätigkeit hier wirksam wird. Ich habe mir noch ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich Ihnen, ja, wir haben gesprochen, dass also der Manager eine hohe Verantwortung hat und es ist eine Zeit gewesen, oder vielleicht ist es heute auch noch, wo man dann Manager hoch belohnt hat, wenn sie möglichst viele Arbeitsplätze gestrichen haben. Ich schließe nicht aus, dass in der schwierigen Kalkulation einer Wirtschaft, eines Wirtschaftsunternehmens in einer Rezession oder in einer Krise des Marktes man Arbeitskräfte vermindern muss, um die anderen Arbeitskräfte zu retten. Aber an sich die eigentliche Leistung des Managers ist es, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen. Das ist die kreative Fähigkeit eines Unternehmers, der hier in dieser Art und Weise tätig ist. Wenn nun also ein Manager einen Bonus bekommt, weil er viele Arbeitskräfte gestrichen hat und sich das vielleicht positiv auf die Bilanz ausgewirkt hat, so stimmt etwas nicht. Ich glaube, gehen wir kurz auf das Problem Boni und Gehälter ein. In einem Artikel der FAZ vor etwas über einem Jahr stand, dass die Relation zwischen Spitzengehältern und Durchschnittsgehältern in den 60er Jahren 1 zu 30 war und heute 1 zu 200 wäre. Das ist, glaube ich, nicht notwendig. Und man sollte ich weiß, dass das Sie alle und uns auch in Österreich kaum betrifft. Aber es gibt also Fälle, ich erinnere mich an diesen Porsche-Manager, der, glaube ich, Wiedeking oder so ähnlich geheißen hat, wo tatsächlich gigantische Gehälter und gigantische Boni gezahlt würden dafür, dass er korrupt war, wie sich dann später herausstellte. Wir sollten in beiden Fällen, glaube ich, ein gutes Prinzip versuchen, in die Gesellschaft wieder hineinzutragen. Nämlich Punkt 1, es wird bei manchen Managern gesagt, ja, der kriegt so viel, also das 300-fache von einem normalen mittleren Manager, weil das der Markt, der hat diesen Marktpreis. Und hier ist ein ganz interessantes Wort, das nämlich die Häresie, die in diesem Punkt sichtbar wird, klar macht. Damit ist auch dieser Spitzenmanager vermarktet. Er muss so viel bekommen, weil der Markt ihm das bietet. Und ich glaube, dass wir wissen seit dem späten 19. Jahrhundert, dass an der unteren Grenze der Gehaltsskala wir auch nicht nach dem Markt zahlen dürfen, sondern hier eine soziale Komponente wirksam sein muss. Und wir sollten auch die Vermarktung des Spitzenmanagers nicht so weit treiben, dass die Gehälter aus dem Ruder laufen. Vielleicht ist das nicht, ich glaube, dass der österreichische Bundeskanzler, ich wähle ihn nicht, aber manchmal darf ja auch jemand was Richtiges sagen, was er wenn ich ihn nicht gewählt habe, gesagt hat, man sollte Arrangements finden, um extreme Gehälter im gemeinsamen Akkord irgendwie zu verhindern. Und dasselbe gilt natürlich für Boni. Die Gehaltspyramide sollte vernünftig aussehen und nicht an die Spitze dieses Raumes hier gehen. Und dasselbe bei Boni. Wenn ein Bonus gezahlt wird, dann hat ein Unternehmen guten Erfolg erwirtschaftet. Dann heißt das aber, dass jeder Mitarbeiter in diesem Unternehmen einen Anteil daran hat. Und genau im selben Ausmaß, wie die Gehaltspyramide nicht exzessiv werden kann, muss auch ein Bonus so gezahlt werden, dass es natürlich der Hauptverantwortliche den erfreulichsten Bonus bekommt. Aber auch bis zum Mitarbeiter unten an der Werkbank oder meinetwegen im Reinigungsdienst oder an der Portiersloge soll sagen können, aha, ich habe auch 40 Euro oder was weiß ich bekommen, weil unter Unternehmen gut gearbeitet hat. Klar, dass der Chef am meisten bekommt, aber so soll es sein. Lassen Sie mich noch ein Wort zur Globalisierung sagen. Wir haben vorhin schon gesprochen, dass es unterschiedliche Wirtschaftsstile gibt zwischen USA und Ostasien, wo wieder ganz andere Aspekte da sind. Mir geht es noch darum, dass wir mit dem Papst übrigens, mit Papst Johannes Paul II., erkennen, dass Globalisierung prinzipiell nicht eine Falle ist. Die Globalisierung ist im Prinzip ein Versuch, die Menschen rund um den Globus in einen engeren Kontakt zu bringen. Die One Village World, wie man sagt, die heutige Kommunikation und die Verkehrstechnik lassen das auch zu. Die Globalisierung, so sagt Johannes Paul II. In einer seiner Friedensbotschaften zum 1. Jänner, schon Anfang des jetzigen Jahrtausends, die Globalisierung ist gut als Friedensordnung zwischen den Menschen, wenn sie geschieht in Subsidiarität und Solidarität. Jetzt muss ich Sie doch kurz mit der katholischen Soziallehre noch ein bisschen belästigen. Abgesehen vom Personenprinzip, das sozusagen die Menschenwürde ins Zentrum stellt, sind es zwei wichtige Prinzipien der katholischen Soziallehre seit dem Beginn spätes 19. Jahrhundert bis heute in einer Vielzahl von sehr, naja, nicht leicht lesbaren, aber doch sehr wertvollen Sozialenzykliken enthaltenen Ratschlägen. Und die zwei Prinzipien der Solidarität, dass wir also füreinander da sind, und der Subsidiarität, dass die kleinere Einheit versucht, ihre Dinge zu regeln und die größere nur dann einschreitet oder subsidiär hilft, wenn es die kleinere nicht mehr schafft oder sehr viel schlechter nur schafft. Das sind die Prinzipien, die dank Jacques Delors, auch das ist nicht ein Parteigänger von mir, also bitte, ich bin als Katholik über allen Parteien, aber als Diplomkaufmann darf ich doch noch sagen, wo ich ungefähr politisch auch stehe. Jacques Delors hat, und das ist Gott sei Dank im Vertrag von Lissabon drin, die Subsidiarität als wesentliches Gestaltungselement der Politik und der Wirtschaft in der Europäischen Union hineingebracht. Das finde ich gut. Worum es jetzt geht, ist, dass wir alle unsere Politiker darauf aufmerksam machen, dass sie doch gefälligst auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips in der Europäischen Union und in der Globalisierung achten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich am Schluss noch etwas sagen, was die Klosterwirtschaft betrifft? Also ich war als Abt natürlich auch zuständig für die wirtschaftlichen Betriebe unseres Klosters Heiligenkreuz. Und wir sind mit knapper Mühe immer dazu gekommen, dass die Ausgaben nicht größer waren, als sie haben sein dürfen, um mit den Einnahmen gedeckt zu werden. Und wir sind natürlich durch die wirtschaftlichen Gegebenheiten der Land- und Forstwirtschaft und ein bisschen auch des Hausvermögens an ganz bestimmten Grenzen da. Wenn zum Beispiel ein Grundverkauf stattfindet, weil die Nachfrage nach Baugründen sehr stark ist, dann haben wir eventuell die Möglichkeit, um Ihnen auch ein Beispiel eines Kompromisses zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu geben, zu sagen, wir kaufen wieder gleich viel Quadratmeter oder ein bisschen mehr, als wir verkauft haben, zum niedrigen Preis und können mit dem anderen Geld dann versuchen, vernünftige Investitionen zu machen. Weil die Grunderhaltung, und seit 1133 besteht unser Kloster im Prinzip noch immer auf diesen Gründungslatifundien, die uns der heilige Leopold anvertraut hat, das würde ich auch nachhaltig nennen. Man muss das also in der richtigen Relation sehen. Ich war einmal, schon lange her, von 86 bis 91 kam ein anderes Zisterzienserkloster in wirtschaftliche Bedrängnis. Und Ich wurde dort hingeschickt als Troubleshooter auf ein Jahr. Ich habe es so schlecht gemacht, dass ich 5 Jahre bleiben musste. Aber ich glaube, man war dann doch zufrieden damit, dass ich zumindest eine Ruhe dort hineingebracht habe. Ein Punkt, der noch einmal mit dem Ora et Labora im Benediktinerkloster Chongar, Zisterzienser, sind auch Benediktiner, zusammenhängt, war, dass ich beobachten musste, wie ich dort begann, dass die erstaunlichsten Leute bis hinauf zu Bischöfen mir auf die Schulter klopften und mir Mut zusprachen und sagten, sehr gut, dass Sie jetzt hier als Manager und Diplomkaufmann im Kloster Rhein in der Steiermark, das war damals dieser Fall mit Abt Rappold und Bundesländerversicherung und so weiter, Sie werden hier die materielle Basis des Klosters wieder in Ordnung bringen, dann geht alles andere schon irgendwie weiter. Ein paar Mal habe ich das als Ermunterung mit Dank und Kopfnicken, vergelt's Gott, entgegengenommen, bis mir nach dem, ich weiß nicht, 7. oder 11. Mal materielle Basis irgendwo die Sicherung durchgebrannt ist und ich mir gesagt habe, woher kenne ich das Wort materielle Basis? Erstaunlicherweise hat mir da weniger die Theologie geholfen, sondern die Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Welthandel. Das ist Karl Marx, die Kommunistisches Manifest. Die materielle Basis ist das Entscheidende, alles andere ist ideologischer Überbau. Ich habe damit irgendwie plötzlich realisiert, dass auch ich, weil ich war ja geschmeichelt am Anfang, nach streng marxistischen Strukturen denke. Die materielle Basis ist das Entscheidende, alles andere ist ideologischer Überbau. Von dem Moment ab bin ich eben an die Gurgel gesprungen, der mir was versucht hat, von der materiellen Basis zu erzählen. Denn unsere Basis ist nicht, und das gilt jetzt nicht nur für Klöster, sondern gilt auch für Sie, unsere Basis ist nicht die Materie und das Materielle und der Mammon und das Geld, sondern unsere Basis ist unsere Würde als Mensch, unsere Fähigkeit, prinzipiell und philosophisch grundsätzlich über die entscheidenden Phänomene unseres Tuns und unseres Arbeitens nachzudenken. Und wenn sie das sogar zum Gebet führt und zum Glauben, bin ich nicht unglücklich darüber. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich soll noch Fragen beantworten. Oder?
Vielen Dank, Abt Gregor, für diese Ausführungen. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt die Chance, direkt mit Abt Gregor in Austausch zu treten. Wer hat eine erste Frage? Ja, ich komme mit dem Mikrofon. Einen Moment. Würden Sie vielleicht da reinsprechen?
Ist hier das?
Ah, Sie sind eh verkabelt. Okay.
Also ich leite eine große Spedition, zweifle nicht und weiß nicht, ob ich Ihren Weg beschreite, aber es war einmal interessant. Die Frage ist in Richtung Stiftungen. Sie haben das sehr positiv dargestellt. Bill Gates und so weiter, Hilton. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe hier sehr viel Gefahr, dass der Wolf im Schafspelz dargestellt wird und sehr viele Machtzentren entstehen, die eben sehr schön klingen, aber sehr, ja, nicht unbedingt in ihrem Sinne agieren. Das ist meine erste Frage. Und meine zweite, Sie haben uns das Kamel und das Nadelöhr versprochen, aber irgendwie ist mir das durchgerutscht.
Ich danke für beide Fragen. Natürlich im Moment, wo eine Stiftung, erstens muss man sagen, wirtschaftliche Unternehmungen sollte man wahrscheinlich nicht in Stiftungen einbringen. Das ist, glaube ich, einmal klar, weil dort, wo das Leben entsteht, ist das wohl anders. Was ich meinte, ist also, dass man das Vermögen, diese Vermögensmenge, den Reichtum, dass man das versucht, auf welchem Weg auch immer, wohltätigen Zwecken zuzuführen. Dabei gebe ich zu, ist natürlich der Propagandaeffekt nicht unwesentlich, aber er kann ja auch zur Beispielswirkung werden. Also indem jemand sagt, ich sitze nicht auf meinem Reichtum herum, sondern ich versuche ihn in einer Stiftung zu wohltätigen Zwecken zu verwenden, löst das bei anderen aus. Es sind ja eine Reihe von Leuten dieser Bill Gates Stiftung mit ihren Vermögen beigetreten. Natürlich, das Feigenblatt oder der Wolf im Schafspelz ist sicherlich immer gegeben. Trotzdem würde ich sagen, es ist besser, als wenn dieser Reichtum ausschließlich der eigenen Verherrlichung dient. Hier ist, glaube ich, doch der Versuch da, den man ernst nehmen sollte. Ja, das Kamel und das Nadelöhr. Man muss einmal davon ausgehen, dass die Bildrede in der Antike vom Nadelöhr nicht meint, die kleine Öffnung am anderen Ende der Nadel, sondern das Nebenstadttor. Das war die literarische Ausdrucksweise, wie man in der Antike, Sie finden das an vielen Stellen, wir kennen das ja in Österreich, ich weiß nicht, ob es in Vorarlberg diese Bautradition auch gibt, das barocke Wien ist voll von solchen kleinen Toranlagen mit dem Haupttor und zwei Gehtürteln. Oder manchmal ist es in die Tür eingelassen, eine kleine Tür. Wenn also das Kamel, beladen mit den Reichtümern des Orients, an das Stadttor von Jerusalem oder Jericho kommt und das Haupttor ist schon zu, dann muss man es durch das kleine Nadelöhr zwingen. Das heißt, es muss das Kamel vollständig entladen werden von all seinen Reichtümern. Es muss auf die Knie gezwungen werden und dann mit lautem Geschrei durchgezogen werden. Dann kriegen sie es durch das Nadelöhr. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild dafür, dass der Reichtum die höhere Gefährdung ist, wenn man sich nicht emanzipiert, wenn man nicht die Armut im Geiste hat. Die Armut im Geiste nach der Bergpredigt ist also schon gar nicht eine intellektuelle Reduktion, sondern sie ist die Fähigkeit, obwohl man reich ist, zu erkennen, dass man selber eigentlich gar nichts hat, sondern dass man mit diesem Reichtum in der richtigen Weise umgeht. Interessanterweise schließt die Perikope vom Kamel, das nicht durchs Nadelöhr kommt, oder eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel, so heißt es, beginnt mit einem interessanten Aspekt. Es kommt dieser reiche Jüngling zu Christus und fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er sagt ihm, erfülle die Gebote. Sagt er, das tue ich. Was kann ich jetzt noch tun? Dann ruft ihn Christus in die engere Nachfolge, sagen wir, wie ein Apostel, wie ein später Priester und Ordensmann, und sagt ihm, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und dann folge mir nach. Das schafft der reiche Jüngling nicht. Das ändert aber nichts daran, dass in der Perikope am Anfang gesagt wird, Christus schaute ihn an und gewann ihn lieb. Er hat ihn also gern. Und ich glaube, dass dieses Gern haben und für ihn eigentlich das Positive wollen, durch die Frage, dass er nicht in seine engere Nachfolge kommen konnte, nicht zurückgenommen worden ist. Auch Nikodemus war ein reicher Mann. Und interessanterweise, der Abschluss der Perikope, als die Apostel Christus den Herrn erschrocken fragen, ja, wer kann dann überhaupt noch gerettet werden, sagt Christus, bei Gott ist nichts unmöglich. Der Abschluss dieser Schriftstelle ist also noch einmal ein hereinholender und umfangender. Ich glaube wirklich, dass es darum geht, in jeder Lebenssituation, arm oder reich, Unternehmer oder nicht, wie auch immer, eben in der verantwortlichen und guten Weise damit umzugehen. Und dann ist also das Nadelöhr ein drastisches Bild für etwas, was mit Ach und Krach doch noch geht. War das ungefähr eine Antwort auf Ihre Frage?
Es bleibt in der Familie einen herzlichen Dank, Altabt Gregor, für die wunderbaren Ausführungen. Ich möchte nur ergänzen, ich hatte die Chance, das Buch schon zu lesen und biete allen die Chance, auch aufzugreifen. Es ist wirklich ganz ausgezeichnet. Meine Frage geht in die Richtung, Sie haben über die Beschleunigung der Entwicklung gesprochen und wir der älteren Generation kommen da natürlich nicht mehr mit. Auf der anderen Seite ist die Situation der Verantwortung zwischen den Generationen. Wenn wir ältere Manager sehen, dann haben die Japaner eigentlich einen sehr guten Weg gewählt, indem sie mit 55 oder mit 60 bereit sind, zurückzunehmen, ihre Aufgaben, auch den Gehalt oder die Bohne oder was immer wäre, zurückzunehmen, um den Jüngeren die Chance zu geben, das weiterzuentwickeln. Wo würden Sie in einer weiteren Betrachtung des ORA hier die Aufgabe sehen, um einen Beitrag zur Lösung dieser Generationenproblematik zu liefern?
Ich finde das hochinteressant und ganz beachtlich, nämlich nicht in den Ruhestand und die Pension gehen, sondern im Unternehmen sich zurückzunehmen, um als Elder Statesman, als Berater, als jemand, auf den man zurückgreifen kann, doch noch vorhanden sein. Aber den Jüngeren hier die Möglichkeit. Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und für das Unternehmen in bester Weise tätig zu sein. Ich höre das zum ersten Mal. Ich finde es ausgezeichnet. Es deckt sich übrigens mit einer anderen Untersuchung, die ich vor Jahren einmal gehört habe, wo es, und ich glaube, in Österreich sind wir da vielleicht besonders kritisch dran, es ist wohl nicht ganz sinnvoll, nicht ganz adäquat dem, was wir in einem menschlichen Leben als Entwicklung haben, dass je älter man wird, umso mehr verdient man. Es ist wohl doch so, dass eigentlich im Moment, wo junge Menschen im Beruf eine Familie gründen und Kinder aufziehen, der Geldbedarf sehr hoch ist, während dieser Geldbedarf dann in späteren Jahrzehnten nicht mehr so hoch wäre. Und es ist die Frage, ob es gesellschaftlich zumutbar ist. Und auch die Leistungskraft nimmt ja ab. Bitte, ich bin jetzt über... Pardon, da ist auch ein Mikrofon. Ich bin mit 72 sowieso schon weit über diese Grenze hinaus. Aber die Leistungskraft nimmt ja doch schon ab. Pardon, ich will niemandem jetzt hier nahe treten. Aber sie nimmt jedenfalls mit zunehmendem Alter schon ein bisschen ab. Wahrscheinlich ist man mit 30, 40 doch am Höhepunkt der Leistungsfähigkeit. Aber auch mit diesen Gehältern, glaube ich, sollte man da sich Gedanken machen, ob da nicht neue Modelle möglich wären. Noch zu Japan. Schon vor Jahren hat ein japanischer Autor ein Buch geschrieben, wo er gesagt hat, das Unternehmen ist bitte nicht eine Maschine, die man kurzfristig anwirft, betreibt und dann geht sie wieder kaputt und dann muss die nächste, sondern sie ist wie ein Baum. Ein Baum, der über Generationen wächst und Verzweigungen hat. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, dass der mal abstirbt oder so. Aber dieses organische Denken vom Unternehmen im Bild des Baumes hat mir damals großen Eindruck gemacht und deckt sich, glaube ich, ein bisschen auch mit dem, was Sie meinten, mit diesem Verjüngungsprozess im eigenen Unternehmen. Vielen Dank für Ihre Werbung für mein Buch. Es liest sich wirklich leicht, weil ich habe geplaudert, so wie ich mit Ihnen jetzt geplaudert habe.
Gibt es noch Fragen? Soll man fragen, wo es das Buch zu kaufen gibt? Überall wahrscheinlich, oder?
Wie gesagt, den Titel habe ich Ihnen genannt. Den Autor finden Sie auf der Einladung. Also dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
Gut, da haben wir noch eine Frage.
Ja, meine Frage geht in die Richtung, ich glaube, die Voraussetzung ist eine christliche Grundhaltung, die Sie eben voraussetzen. Was ist die Motivation für jemanden, der beispielsweise nicht daran glaubt, dass irgendwas von ihm übrig bleiben wird auf dieser Erde und der das als einzige und letzte Chance sieht, etwas zu erleben?
Ihre Frage ist sehr berechtigt. Und ich schließe mich in der Hinsicht Ihrer Sorge, wenn ich das richtig verstehe, an. Ich möchte in dem Zusammenhang den Bischof Capellari zitieren, der vor Jahren schon mal gesagt hat, wir sollten uns nicht wundern, wenn der Grundwasserspiegel des Christlichen absinkt, dass oben nichts mehr Grünes wächst. Also, ich glaube, es muss nicht unbedingt das Christentum sein. Ich meine, wofür ich einstehe, ist klar. Aber es geht schon auch um eine ethische Grundhaltung, die ich auch in anderen Religionen und auch bei Atheisten durchaus doch sehen und feststellen kann. Das Leben nur als zu genießendes und dann auszusehen, ist sicherlich ein Problem, weil das natürlich zum Egoismus führt. Und das sehen wir natürlich. Es hängt das zusammen mit krisenhaften Erscheinungen, die wir in Europa haben. Jetzt muss ich einen anderen Gedanken mit hineinnehmen. Es wird immer wieder gesagt, die Kirche hat die Krise. Bitte glauben Sie das nicht. Europa hat die Krise. Und natürlich ist die Kirche in Europa von dieser Krise betroffen. Die Kirche nimmt weltweit zu, die Priesterzahlen nehmen zu, unsere Defizite eingerechnet. Europa und die ähnlich lebenden Länder sind in ihrer politischen Freiheit, das ist etwas Gutes und darf nicht negativ gesehen werden, und in ihrer materiellen Wohlversorgung offensichtlich in Gefahr. Sie haben noch nicht gelernt, damit umzugehen. Und das geht bis in die Demografie hinein, denn die Demografen sagen ja, der heutige Europäer stirbt aus. In 7 bis 11 Generationen gibt es den heutigen Europäer nicht mehr. Es werden hier Menschen leben, die ursprünglich nicht von hier stammen. Wir sehen sie an jeder zweiten Straßenecke. Wenn ich eine statistische Angabe richtig im Kopf habe, ist Vorarlberg das Land mit der höchsten Quote an Arbeitskräften aus dem Ausland, hängt mit der wirtschaftlichen Stärke ihres Landes hier zusammen. Und minimale Restmengen unserer Gene werden in 7 bis 11 Generationen noch am Rande feststellbar sein. Die eigentliche Krise, die ja auch die Parteien und die Gewerkschaft und vieles andere spüren, ist eine Krise Europas. Und indem man ruft, die Kirche hat die Krise, ist das sozusagen, haltet den Dieb, dort lauft er. Und in Wirklichkeit ist man selber der Betroffene. Also mir geht es darum, ich bin ein leidenschaftlicher Europäer, mir tut das in gewisser Hinsicht leid. Noch leidenschaftlicher bin ich natürlich Christ und Katholik. Da muss ich also sagen, das geht trotzdem weiter. Wir sollten, egal wie das geht, jeder Einzelne für sich die Verantwortung wahrnehmen, das Beste zu tun. Und ich würde auch einem Menschen, der an nichts glaubt, sagen, schau, du hast deine Verantwortung. Die deutsche Verfassung zum Beispiel, die ja auch nicht religiös geprägt ist, stärker als unsere, weil sie etwas wertbezogen ist, da steht der wertvolle Satz, den Eigentum verpflichtet. Also die Tatsache, dass man mit den Fähigkeiten, das könnte man vom Eigentum auch auf die Talente, die Begabungen, das verpflichtet, alles mit einzubringen. Aber das Problem ist da, ich habe es zuerst unterstrichen mit dem Zitat von Capellari, aber versucht es einzugrenzen, dass es nicht zu sehr weltweit ist. War das ungefähr Ihre Frage?
Ja, ich habe noch eine Frage. Wie sehen Sie die Entwicklung? Früher hat es geheißen, Gott sieht alles. Heutzutage hat man das Gefühl, der Unternehmer ist eigentlich nur noch einer, der sich davor fürchtet, naja, wenn es denn aufgedeckt wird, dann verfolgt dich der Staatsanwalt. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Das ist ein ernstes Problem. Ich stimme auch Ihrer Tendenz, die ich in Ihrer Frage höre, zu. Gott sieht alles, ist natürlich ein bisschen ein Schreckgespenst vom lieben Gott, der uns ja doch geschaffen hat und uns liebt und uns erlösen will. Und er sollte aus der Rolle des Gendarmen oder des Buchhalters, der alles Negative dort aufzeichnet, herauskommen. Trotzdem müssen wir wahrscheinlich schauen, wie wir wieder zu einer Orientierung kommen, aus einem Gewissen, aus einer inneren Stimme heraus. Es deckt sich ein bisschen mit der Vorfrage heraus, das Gute und Richtige zu tun. Ein Punkt, den ich jetzt aus Zeitgründen gar nicht, aber ich bin froh, dass ich in der Diskussion noch darüber sprechen kann, ein Punkt, der mir dabei am Herzen liegt und den man vielleicht auch Menschen über den Gläubigen hinaus nahebringen kann, sind die Tugenden. Als die Wirtschaftskrise im Jahr 2007 mit dieser Immobilienblase in den USA begann, habe ich mir gesagt, ja, jetzt rede ich schon 20 Jahre von katholischer Soziallehre mit den 3 Prinzipien und so weiter und jetzt geschieht das, wieso? Natürlich bin ich nicht so wichtig, dass ich das beeinflussen kann. Trotzdem habe ich gesagt, ich muss etwas Neues finden. Das neue Finden hat mich dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich muss von einer Wirtschaftsethik, denn nach einem bestimmten Begriff der Ethik ist ja die Ethik eigentlich nur die Wissenschaft zur Begründung von Normen. Und in den Normen wird dann eine Moral spürbar. Jetzt werden Sie natürlich sagen, oje, oje, Moral, da will uns die Kirche schon wieder das Schönste und Lustigste verbieten und alles negativ sehen, was wir doch so gerne wollen. Und ich bin dann auf den Weg gefallen, dass ich mir gesagt habe, die Verwirklichung der Tugenden ist die bessere Form als eine Verbotsmoral. Und hier sollte man versuchen, Tugenden neu zu entdecken und zu verwirklichen. Natürlich fängt der Theologe mit Glaube, Hoffnung, Liebe an, da werden Sie sagen, hat mit dem Unternehmen nichts zu tun. Vorsicht, wer nicht an sein Produkt oder seine Dienstleistung glaubt, wird das nicht richtig machen und verdienen. Wenn er keine Hoffnung hat, wirft er die Flinte ins Korn. Wenn er nicht zu Menschen jetzt nicht überall ein verzücktes, verliebtes, romantisches Gefühl, sondern eine positive Grundeinstellung, das ist ja diese umfassende Liebe hat, wird das im Unternehmen als Mensch, der führt, auch nicht sehr viel weiterbringen. Dann kommen die 4 Kardinaltugenden, Maßhalten, da ist die ganze Nachhaltigkeit und Schöpfungsverantwortung, Klugheit, dass man die Dinge gegeneinander abwägt, Tapferkeit manchmal auch und Gerechtigkeit als das Maß, nach dem wir Menschen bemessen. Und jetzt kommt das noch Wichtigere über diese Big 7, die ich Ihnen eben genannt habe, 3 göttliche, 4 Kardinaltugenden, sollte jeder von uns sich aufschreiben, welche 7, 8, 12, 24 oder noch mehr Tugenden er sich einfallen lassen könnte, dass er sie verwirklicht. Und jetzt bin ich wieder bei Ihrer Frage. Sie haben gesagt, damit ihm nicht passiert, dass er sich vom Staatsanwalt dann aufgedeckt fühlt. Ich halte Transparenz in gewisser Hinsicht für eine Tugend, die wir als Bringschuld im Unternehmen und in der Politik, soweit es nur möglich ist, es war heute auch in den Nachrichtensendungen irgendwas über die neue Form, dass also der Staat doch mehr Einsicht dem Staatsbürger gibt und Transparenz mit Grenzen. Ich komme gleich auch auf die Grenze. Aber ich würde sagen, im Prinzip in Wirtschaft und Politik, in Medien und Parteien ist Transparenz ein hohes Gut, das nach Kräften zu fördern ist, nämlich unter anderem, damit man nicht dann sich später sagt, ach, hätte ich doch das nicht getan und jetzt wäre er aufblasend. Jetzt werde ich bloßgestellt und komme in Schwierigkeiten. Ein Rückkopplungseffekt der Tugend der Transparenz. Aber ich nenne Ihnen ein paar andere: Vertragstreue, Arbeitswollen, Höflichkeit, Kameradschaftlichkeit. Also erfinden Sie Tugenden nach und setzen Sie sich als Ziel. Das wäre meine Idee. Ich wollte noch was dazu sagen. Ja, natürlich muss es aber auch eine Beschränkung der Transparenz geben, denn dort, wo unsere persönliche, private, menschliche Intimsphäre, Familie, Kinder und so weiter betroffen sind, da sollte ein hohes Maß an Schutz der Privatsphäre, an nicht aufgedeckt werden. Es ist ja immer auffallend, wenn man sieht, wie das also Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, wie die als Filmstars zum Beispiel so darauf achten oder auch Politiker, dass ihre Kinder ja nicht mit ihnen zu oft gesehen oder fotografiert werden. Sie müssen das privat tun, denn sonst kommen die Kinder in dieses Schnittfeld einer erbarmungslosen Veröffentlichung und Transparenz, die für Menschen nicht gut ist. Also wirtschaftlich, politisch, medial auch natürlich Transparenz, aber in gemeinsamen Bemühen bis zu den Gesetzen hin, die persönlich-menschlichen Bereiche vor dieser Tugend der Transparenz im wirtschaftlichen und politischen zu bewahren, dort wo sie zum gläsernen Menschen und zu einer schrecklichen Horrorvision aller 1984 führen würde. Ich bin jetzt weit abgekommen von Ihrer Frage, aber habe ich ungefähr beantwortet, was Sie gemeint hatten. Hier war eine Dame, die sich, ja, sehr gut, das Mikrofon ist schon da.
Für mich höre ich ein bisschen Anselm Grün aus Ihren Worten auch heraus. Tugenden, Haltungen, Werte, Moral. Sie haben von Dynamis gesprochen, von den Philosophen. Wäre das für Sie ident mit dem Begriff Ruach, der Geist, der Gute, der über allem drüber schweben sollte? Eigentlich gleichgültig, welcher Beruf und in welcher Position ich stehe.
Ja. Vielen Dank. Ich spüre daraus eine studierte Theologin. Also ich habe selber nie Anselm Grün gelesen. Ich weiß von ihm und ich glaube, er tut sehr viel Gutes und ich freue mich, wenn ich mit so einem prominenten Autor auch nur in einem Atemzug genannt werde. Ruach, also um den anderen hier im Raum zu erklären, das Wort, das wir als Geist im Sinne des Geistlichen kennen und das im Lateinischen Spiritus heißt und was dann Spiritualität, ich glaube in Ihrer Einladung ist dieses Wort auch verwendet worden, das mir natürlich sehr am Herzen liegt. Und das, jetzt kommt es ganz interessant, da spürt man schon, dass es letztendlich vom Atem herkommt. Im Griechischen heißt es, jetzt gehen wir die ganze Reihe der Sprachen durch, im Griechischen ist das Pneuma, unsere Pneumatik, die Luftdrucktechnik in einem Reifen, Pneu hat man früher gesagt für die Autoreifen, hängt letztendlich mit dieser starken Kraft der Atemluft zusammen. Und das ist das hebräische Wort Ruach. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern, der Ruach als die eigentliche Dimension Gottes, des dreifaltigen Gottes, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und natürlich sind wir alle aufgerufen in allen Religionen oder eben auch ethischen Haltungen von Menschen, die nicht die Gnade des Glaubens haben, diesen Geist, diesen Primat des Geistlichen, eben nicht die materielle Basis und das andere ist ideologischer Überbau, sondern eben das, den Primat des Geistlichen. Und das lege ich Ihnen jetzt nicht, dass Sie ab morgen sofort Ihr Unternehmen vollkommen umplanen, aber in Ihrem konzeptionellen Denken doch versuchen, das Geistliche, das Spirituelle irgendwie mit einzubauen und mitzudenken. Und es wird Ihnen nicht schaden. Auch im das ist eben meine Hoffnung, dass es nicht im Wirtschaftlichen sich logischerweise negativ auswirkt. Das behaupten manche Leute und dem widerspreche ich.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Abt Gregor, vielen herzlichen Dank, auch jetzt noch für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Ihnen allen auch herzlichen Dank fürs Hiersein. Ich möchte noch kurz ankündigen, die Innovation Night Reihe geht weiter. Es wird im Frühjahr die nächste Veranstaltung sein. Wenn Sie noch nicht unseren Newsletter haben, dann bitte abonnieren, damit Sie im Laufenden sind. Und uns allen wünsche ich jetzt einen schönen Abend, guten Austausch. Es wird Wasser geben, es wird Wein geben, es wird Wasser und Wein gemischt geben.
Ein spirituelles Getränk.
Und für die, die das nicht mögen, gibt es auch Bier und Saft. Also es ist für alles gesorgt. Einen schönen guten Abend und gute Unterhaltung.
Danke.